ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich glaube, dass jeder Mensch etwas zu erzählen hat, das uns weiterbringt. Und ich habe das Glück, mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen zu dürfen und das Privileg, einfach neugierig sein zu können. Wie zum Beispiel in den Talks mit 80 Euro Waldi oder Luisa Neubauer oder auch Atze Schröder.
Ich habe doch als Hofner auch ein bisschen die Pflicht draufzuhauen.
In dieser Folge ist mein Gast Jakob Botton.
Talk mit Thees.
Das begegnet mir immer wieder von Leuten, die 14 sind, vielleicht Anfang 20 oder sowas, und schon komplett erschöpft sind, weil sie so gestresst sind. Tatsächlich war die eigentliche Idee, ich wollte mal in so einem Zelt leben, wo ich meinen eigenen Sauerstoff produziere. Spreche ja dann auch viel mit irgendwelchen Leuten, die da in der Industrie unterwegs sind. Und die sagen alle, ja, ne, also gar keine Frage, wir haben große Probleme. Mhm. Aber ehrlich gesagt, also wir sind auch sehr gut da drin, so wirklich alles super schlecht zu malen. Und das hat ja dann auch den Folgeeffekt, dass es vielleicht so in Erfüllung geht. Thema ist, dass man das Blut austauschen muss, also sozusagen, da muss ein Frostschutzmittel zugesetzt werden, weil das Problem ist, dass sonst sich Eiskristalle bilden und diese Eiskristalle würden uns halt von innen aufschneiden und da gibt es einige Herausforderungen. Und es macht Spaß. Es ist so geil, wenn man an Lösungen arbeitet.
Mein Gast ist Jakob Botton. Er ist deutscher Science-Tuber und Wissenschaftsjournalist. Er moderiert seit 2018 den YouTube-Kanal Breaking Lab mit fast 700.000 Abonnenten. Jakob reist gerne durch die Welt und trifft für seine Videos Experten, die an der Zukunft basteln. So sprechen wir gleich über das größte Windrad der Welt, das gerade in Deutschland entsteht. Dafür ist er selbst 50 Meter in die Höhe geklettert. Das war ein bisschen aufregend, wie ihr gleich hört. Er erzählt auch sehr schön von einer Einladung von Bill Gates, den er schon mehrfach getroffen hat. Und kleine Triggerwarnung, möglicherweise macht euch dieses Gespräch ein bisschen Lust auf Wissenschaft. Wir haben uns in Köln getroffen. Jakob ist dafür einmal durch die Stadt geradelt und war aber 5 Minuten vorher noch nicht da. Und dann habe ich ihn angerufen. Er ging sofort ans Telefon und ich höre im Hintergrund nur ganz viel Verkehr und denke nur, oh no, er steckt im Stau. Und krass, er kommt mit dem Auto. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber er ist schon in der Nähe, sagt er mir, und sei gleich da. Ich entspanne also. Wir buchen ja immer ein schönes Studio. Das ist ja nur für bestimmte Zeit gebucht. Deshalb werde ich ja dann schon immer ein bisschen nervös, wenn meine GesprächspartnerInnen nicht 10, 15 Minuten vorher da sind. Also gucke ich aus dem Fenster, kläre mit dem Empfang, ob da ein Parkplatz ist vorm Haus. Ja, kein Problem. Es vergehen ein paar Minuten und dann kommt plötzlich einer mit dem Fahrradhelm zur Tür rein. Und ich denke nur, krass, der telefoniert beim Fahrradfahren. Muss ich ihn gleich drauf ansprechen. Aber erst einmal natürlich herzliche Begegnung. Ich habe mich extrem auf dieses Gespräch gefreut und wusste auch, das wird auf jeden Fall gut. Dann gehen wir beide in den Fahrstuhl, fahren nach oben in die zweite Etage. Und in dem Augenblick fällt mir ein, wie ist das eigentlich, wenn der Fahrstuhl mal runterstürzen sollte. Kann man im Moment des Aufpralls hochspringen und es passiert einem nichts? Also rein theoretisch? Habe ich ihn später auch gefragt. Ihr merkt, es gab viel zu besprechen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
So, YouTuber, Moderator, Wissenschaftsjournalist, also was. Einer, der gerne Lust machen möchte auf Innovationen in Deutschland, denn die brauchen wir natürlich dringend. Und wie die aussehen könnten und was vielleicht gerade schon entwickelt wird, darüber hast du auch geschrieben in einem Buch. Das heißt, unsere Zukunft neu denken. Innovationen, die unser Leben besser machen. Viele kennen dich natürlich als Science-YouTuber auch. Du moderierst ja seit, was weiß ich, 6, 7 Jahren.
7 Jahren, ja.
7 mittlerweile den YouTube-Kanal Breaking Lab. Erfolgreichstes Video bisher?
Das dürfte wahrscheinlich ein Video über Kryonik gewesen sein. Also Menschen, die sich einfrieren lassen. Das haben, weiß gar nicht, 1,5 Millionen gesehen oder sowas. Das scheint viele Leute zu interessieren und da gibt's auch ziemlich viele verrückte Storys drum.
Warum eigentlich? Einmal, die Sache ist ja folgende. Soweit ich weiß, dürfen sich nur Menschen einfrieren lassen, die tot sind.
Nein, also in Deutschland ja, in Deutschland? Aber ne, man geht dann natürlich ins Ausland. Da gibt's verschiedene Orte, wo man das machen kann. Unter anderem tatsächlich in Osteuropa ist das eine gewisse Industrie. Und da geht das auch, wenn man weiß, okay, man hat zum Beispiel, man hat eine unheilbare Krankheit, aktuell unheilbar. Und da sind wir dann eigentlich auch schon bei den Innovationen. Also warum machen Leute das? Ja, weil sie halt hoffen, okay, wenn ich mich jetzt einfrieren lasse, dann kann ich irgendwann vielleicht wieder sozusagen aufgetaut werden. Übrigens etwas, wo wir noch nicht genau wissen, wie das geht. Das muss dann auch noch erst entwickelt werden. Und dann hofft man halt, dass es da dann Innovationen gibt, die dafür sorgen, dass man diese Krankheit heilen kann und die Menschen dann weiterleben können.
Wie viele haben sich schon einfrieren lassen?
Das ist sehr schwer, da Zahlen ja, zu kriegen, ne? Weil also tatsächlich...
Aber wir reden nicht von 20, 30, wir reden von Tausenden. Wir reden
schon von Tausenden. Gibt es ja auch so ein paar berühmte Beispiele hier, Walt Disney. Aber halt, also gibt es tatsächlich schon einige Fälle. Aber wir haben auch damals versucht, natürlich mit den Firmen in Kontakt zu treten. Die haben nicht so richtig viel Lust auf Berichterstattung darüber. Auch weil es natürlich so ein paar Fragen gibt, wie zum Beispiel, also ich lasse mich dann einfrieren und hoffe ja, dass ich irgendwie 100 Jahren oder sowas wieder aufgetaut werde. Wie kontrolliere ich das denn eigentlich? Weil ich bin ja eingefroren, so richtig gut verteidigen kann ich mich da nicht mehr.
Und wer soll das kontrollieren?
Genau.
Weder
genau.
Der Anwalt noch deine Familie. Keiner wird so alt.
Ja, und wenn da mal was schief geht oder so, das wird wahrscheinlich auch eher nicht auffallen. Also viele, viele offene Fragen, aber am Ende des Tages natürlich, also da steckt ja dieser Wunsch von uns Menschen drin, möglichst lange und vor allen Dingen dann auch gut zu leben, also sozusagen auch Dinge, die unser Leben nicht schön machen, zu bekämpfen. Und das kann man ja irgendwie gut nachvollziehen.
Wie einfach ist es, sich einfrieren zu lassen? Weil es klingt jetzt einfach so, rein in die Tiefkühltruhe, minus 30 Grad, alles gut. Ich vermute, es ist irre kompliziert.
Es ist deutlich komplizierter, aber auch nicht so kompliziert. Also das Einfrieren ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Das Hauptthema ist, dass man das Blut austauschen muss. Also sozusagen, da muss ein Frostschutzmittel zugesetzt werden. Weil das Problem ist, dass sonst sich Eiskristalle bilden. Und diese Eiskristalle würden uns halt von innen aufschneiden. Und genau, das ist sozusagen das große Ding. Aber das hat man hingekriegt. Man hat es tatsächlich auch zum Beispiel bei Mäusen geschafft, die einzufrieren und wieder aufzutauen. Bei Menschen, wie gesagt, noch nicht. Und da gibt es einige Herausforderungen.
Bei Pizza hat man das auch schon geschafft.
Ja, stimmt. Also. Pizza, also das ist eigentlich, warum sollte es nicht funktionieren, oder?
Wir sind in Köln. Wir beiden sind zusammen gerade mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Wenn du in so einem Fahrstuhl fährst, was sind die Dinge, also wenn wir jetzt nicht zufällig gerade dann schnackend dann zusammen im Fahrstuhl stehen, was sind die Dinge, die dich in der Sekunde interessieren?
Oh, das ist ein tolles Beispiel. Fahrstuhl, hast du jemals dran gedacht, dass ein Fahrstuhl eigentlich eine Batterie ist? Da gibt es eine ganz abgefahrene Forschung von US-Forschern, die sich angeschaut haben, naja, so ein Fahrstuhl, was macht der eigentlich? Also ich fahre von unten hoch, das heißt, der befördert erstmal eine Masse nach oben. Jetzt kann man sich vielleicht noch so an den Schulunterricht erinnern, das ist dann eine potenzielle Energie. Also wenn ich eine Masse nach oben bewege, dann hat die da eine Energie, weil ich kann sie runterfallen lassen, dann wird diese Energie freigesetzt beziehungsweise wird umgewandelt in Bewegungsenergie. Und da diese Forscher, die sind halt hingegangen, haben gesagt, so, naja, wenn wir jetzt mal so uns Hochhäuser anschauen, ab 50 Meter, könnte man das nicht als Energiespeicher nutzen? Das heißt, wenn die gerade nicht gebraucht werden, fahre ich da Gewichte hoch und wenn ich dann Strom brauche, dann kann ich die Gewichte wieder runterfahren lassen. Da hat sich ergeben, dass es durchaus, ja, kein irres Potenzial als Speicher hat, aber durchaus ein Potenzial. Und dann sind die noch weitergegangen und haben gesagt, naja, und wenn wir jetzt noch hingehen, dass wir alte Kohleminen, wo ja auch ein Fahrstuhl drin ist, der halt deutlich weiter nach unten geht, auch dafür nutzen, dann haben wir richtig viel Potenzial. Das ist dann tatsächlich die Menge an Energie, die man speichern kann, um damit Deutschland 2 Monate lang mit Strom zu versorgen. Und das halt, also das Schöne daran ist, die Energie ist da gespeichert und die wird ja auch nicht weniger, weil das Gewicht ist da oben. Und dann, ich kann das auch ein halbes Jahr da stehen lassen, ist immer noch das gleiche Gewicht und dann kann ich das ablassen.
Also Energie kann man leichter speichern als Strom?
Na, also es geht ja dann, es ist sozusagen, es wird dann umgewandelt wieder in Strom.
Aber Strom ist doch so schwer zu speichern.
Nein, eigentlich nicht so schwer.
In meiner Welt halt noch.
Ich glaube tatsächlich, die Sache ist die, dass es da unglaublich viele Fortschritte in den letzten Jahren gab. Und es ist aktuell tatsächlich, also wenn wir auch so über Energiewende sprechen oder so, ist das gerade durchaus die große Herausforderung, diese Energiespeicher aufzubauen. Aber das ist so ein bisschen, das finde ich ganz interessant, wenn man über Innovation spricht, dann denkt man immer, okay, wir haben hier ein Problem, warum ist das noch nicht gelöst? Wir haben das letzte Woche doch herausgefunden, dass das Problem ist, warum haben wir das noch nicht gelöst? Solche Dinge brauchen ein bisschen Zeit, aber das Schöne ist, es gibt ganz viele Untersuchungen, die zeigen, ey, das explodiert gerade. Also wir haben so unfassbar viele Mengen an Energiespeicher, die dazukommen. Das wird so unfassbar günstig. Und sozusagen dieses Problem, das wird, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, das wird in den nächsten paar Jahren gelöst sein.
Aber nicht mit Fahrstühlen.
Mit Fahrstühlen wahrscheinlich, wenn, dann ist das ein kleiner Baustein davon.
Einfach im Trump Tower, weil der ist hoch genug.
Ich glaube, mit den Fahrstühlen, beziehungsweise mit der Idee dahinter, was ich daran cool finde ist oder wichtig finde, dass uns das die Option bietet, noch so einen Baustein reinzubauen. Weil ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, und das haben wir ja jetzt gerade erst gesehen, ist, auf eine Sache wieder zu setzen, was wir jahrelang gemacht haben, was uns ziemlich auf die Füße gefallen ist. Und deswegen sozusagen, man wird das jetzt nicht 1:1 mit Fahrstühlen machen, aber die Idee dahinter, die wird tatsächlich relativ ernsthaft verfolgt. Da gibt es ein Startup aus der Schweiz zum Beispiel, die gerade in China sowas in groß bauen. Und wie gesagt, das wird nicht der Hauptbestandteil sein, aber es hat durchaus das Potenzial, ein Bestandteil zu sein. Und ehrlich gesagt, die Idee dahinter, die nutzen wir seit unfassbar langer Zeit, weil im Endeffekt ist das ja sowas wie so ein Pumpspeicherkraftwerk, wo wir dann Wasser irgendwie auf den Berg pumpen. Ist ja auch eine Masse, hat dann auch diese potenzielle Energie, die ich vorhin meinte. Und dann lassen wir das ab, dann wird das in Bewegungsenergie bei so einer Turbine umgesetzt und daraus wird dann mit einem Generator Strom generiert. Also die Idee dahinter ist gar nicht so neu. Es geht halt darum, wie man es noch umsetzen kann.
Eine Sache, die mich in Sachen Fahrstuhl seit Kindheit beschäftigt, ist natürlich die Frage, die du dir wahrscheinlich schon kurz nach deiner Geburt gestellt hast. Aber was ist, wenn ein Fahrstuhlseil reißt und er knallt nach unten? Und da hast du doch immer so die Hoffnung, okay, wenn ich jetzt unten drunter bin, also wenn ich in diesem Fahrstuhl drin bin und ich schaffe es, du kennst die Fragestellung, hochzuspringen in dem Augenblick, wo der Fahrstuhl nach unten knallt, ist das theoretisch möglich, dass mir nichts passiert?
Erstmal ein Funfact, im Physikstudium ist das durchaus ein Problem, über das man zumindest so am Rande mal aus Jux und Dollerei spricht. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Dieses Hochspringen, theoretisch führt das dazu, dass der Aufprall geringer wird. Also du kannst sozusagen...
Du bist in der Luft in dem Augenblick, wo der Fahrstuhl auf den Boden trifft.
Ja, es geht vor allen Dingen darum, die Beschleunigung zu reduzieren. Aber ganz großes Problem, du siehst ja nicht, wann du aufkommst. Das heißt sozusagen, du kannst es gar nicht gut timen. Und es gibt tatsächlich eine Untersuchung mit ganz, ganz kleiner Stückzahl, aber aus den USA auch wieder, wo die sich angeschaut haben, ja, wenn Leute so einen Fahrstuhlabsturz überlebt haben, was haben die gemacht? Es ist eigentlich immer, dass sie sich hingelegt haben, dass du dich flach hinlegst. Und genau, das wäre mein Tipp an der Stelle. Aber auch da, also Fahrstühle, da gibt es so viele innovative Sicherheitsmechanismen.
Das weiß ich, das ist ja auch nur theoretisch. Physik ist ja auch viel Theorie.
Es macht auch Spaß.
Aber es ist theoretisch möglich, dass ich hochspringe, wenn ich diese Hundertstelsekunde erwische.
Das ist möglich, weil du sozusagen, du springst dann nach oben, hast dann eine Beschleunigung nach oben und genau, kannst es damit reduzieren. Nicht komplett aufheben, also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie schnell ist der Fahrstuhl, also wie hoch ist das oder wie hoch ist die Maximalgeschwindigkeit, die da erreicht wurde. Das heißt also, gibt es noch ein paar Variablen drin, aber rein theoretisch, rechnerisch kann das einen Effekt haben, ja.
Wann bist du eigentlich zum Nerd geworden? Wie früh war das?
Das war schon in meiner Kindheit. Also tatsächlich, ich habe neulich, wurde ich gefragt, hast du noch ein paar Kindheitsfotos? Da habe ich meine Mutter gefragt und die hat wirklich, also es gibt noch so, da bin ich so ein ganz, ganz kleiner Junge mit Latzhose und da habe ich schon gerne irgendwie gebastelt, habe so einen Kran gebastelt mit einem Seilzug und also es war wirklich, also war ich ungefähr so groß, wie der Tisch hier groß ist.
Ja.
Und das hat sich immer weiter durchgezogen. Ich habe als Kind gerne irgendwie Roboter gebaut, war dann in der Schule in der Technik AG. Ich hatte ganz, ganz tolle Lehrkräfte, also Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich auch früh das so gefördert haben, mich motiviert haben.
Ja, du warst aber auch schon Lieblingskind von denen natürlich, weil du einfach so interessiert warst.
Ja, rückwirkend weiß ich es gar nicht, weil ich natürlich war dann auch das Kind, was immer mit irgendwelchen absurden Fragestellungen ankam. So, warum könnte man nicht, statt Wasser in Kraftwerken Alkohol verwenden? Das braucht ja deutlich weniger Energie oder weniger Wärme, um das verdampfen zu lassen und sowas. Das heißt, also man ist dann doch auch oft, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auf die Nerven gegangen. Nichtsdestotrotz, also ich habe die natürlich dann auch irgendwann nochmal wieder getroffen und dann rückwirkend finden die das dann, glaube ich, schon auch schön und finden es, glaube ich, auch ganz schön, sowas dann sich daraus entwehrt, dass diese Leidenschaft bestehen geblieben ist. Und wie gesagt, ich sag auch allen Leuten, die mich fragen, so, ja, was braucht es eigentlich, um Leute für Naturwissenschaften zu motivieren? Ey, das fängt an in der Kindheit. Das sind die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch ganz wichtig, die Eltern. Also immer,
was
wenn man
machen
die
deine Eltern? Dein Vater ist Mediziner, Arzt, Onkologe.
Radiologe und damit Radiologe. Sagt er auch immer so, ja, okay, ist auch viel Physik drin. Meine Mutter ist tatsächlich Reisejournalistin gewesen. Die hat auch immer gesagt, dass sie Physik ganz, ganz, ganz schlimm fand. Aber was beide auf jeden Fall gemacht haben, ist so immer diese Neugier bestärkt. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt auch das, was so Naturwissenschaftler ausmacht. Man ist neugierig, man hat irgendwie, man sieht was und möchte verstehen, wie funktioniert das und so.
Und Neugierde ist ein Wert. Also heutzutage, wir reden ja von Werten, man muss nach bestimmten Werten leben. Und die Sachen, die auch einem gut tun, die einen voranbringen. Und Neugierde ist ein offizieller Wert auch. Manche sagen ja immer, sei nicht so neugierig oder oh, du bist immer die permanent am Frage erstellen. Dabei ist es eine gute Sache.
Es ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch das Einzige, was Probleme lösen kann. Also wenn man nicht neugierig ist, dann macht man den alten Weg immer weiter und schaut nicht mal über den Tellerrand hinaus. Also Neugier ist, glaube ich, ein bisschen auch ehrlich gesagt das, was Deutschland sozusagen groß und reich gemacht hat. Und vielleicht ist das auch das, was wir wieder mehr bestärken müssen, weil man muss ja schon sagen, dass eigentlich in so einem herkömmlichen System Neugier oft gar nicht so belohnt wird. Also eigentlich ist ja gut, wenn du so, ne, mach die Aufgabe, dann machst du die Aufgabe so, wie es vorgegeben ist. Es bringt dir jetzt gar nicht so viel, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was ich stattdessen machen könnte oder wie ich es anders machen könnte. Aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, das ist ein großer Wert und eigentlich müsste man das mehr fördern.
Sind andere Länder nicht so neugierig wie wir? Denn du sagst, Neugierde ist das, was Deutschland auch nach vorne gebracht hat. Gibt's Länder, die nicht neugierig sind?
Ich würde zumindest sagen, also wenn man jetzt einfach mal sich mit Innovationen auseinandersetzt und dieses Buch, also klar, ich bin auch ein bisschen biased, weil ich aus Deutschland komme, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir Innovationen auf der ganzen Welt angeschaut und war wirklich viel unterwegs. Ich habe wahrscheinlich über 100 Innovatorinnen und Innovatoren getroffen, die unterschiedlichsten Dinge machen. Und das Erstaunliche finde ich schon, dass echt viele Dinge aus Deutschland kommen, wo man das niemals mitkriegt. Das
ja,
ist
Wahnsinn,
Wahnsinn,
oder?
Größtes Windrad der Welt, wo denkst du, wird das gebaut?
Naja, ich weiß, dass es jetzt in Neubrandenburg
geschrieben.
Werden wir auch gleich nochmal ausführlich drüber sprechen, denn das ist faszinierend.
Ja? Voll, aber also ich stelle ganz oft diese Frage, wo wird das gebaut? Und wirklich immer wird gesagt, Skandinavien, China, dann gibt es vielleicht eine Person, die es mitbekommt, aber die Leute kriegen es nicht mit. Und das ist bei ganz vielen anderen Dingen auch so. Die größte Wärmepumpe der Welt war eine große Nachricht. Also Meerwasserwärmepumpe der Welt wurde jetzt in Dänemark eingesetzt. Niemand spricht darüber, dass das sozusagen aus Deutschland kommt, die Maschine dahinter. Also die Dänen haben es gebaut, aber gebaut wurde es eigentlich hier in Deutschland. Und ich glaube, dass wir reden da viel zu wenig drüber. Weil wenn man das hört, dann kriegt man plötzlich gute Laune und denkt so, ey, viele Dinge lassen sich doch lösen.
Ja, also überrascht mich wirklich. Also ich bin selber ja auch immer wieder überrascht, wenn mal wieder jemand erwähnt, dass Deutschland die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt ist. Ich glaube sogar etwas nach Kalifornien alleine sogar. Und dann denke ich immer, krass, wir sind tatsächlich, weil wir sind so eigentlich klein im Augenblick. Also irgendwie Deutschland hängt so viel hinterher. Wir haben eine schlechte Digitalisierung. Weißt du, in solchen negativen Kontexten taucht Deutschland mittlerweile auf. Unsere Bahn fährt nicht mehr richtig. Es sind alles so Sachen. Deutschland hinkt hinterher. Und dennoch sind wir die dritt- oder viertgrößte Wirtschaftskraft der Welt.
Und wenn man sich so Innovationsindex anschaut, sind wir relativ weit oben dafür, dass wir kein ganz kleines Land sind. Also Schweiz ist da immer auf Platz 1, aber ist halt auch ein sehr kleines Land, was auch sehr abhängig ist von innovativen Unternehmen. Okay. Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass es gibt in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, gibt es einen tollen Begriff, da gibt es so eine Region, da sind die ganzen Hidden Champions, die versteckten Champions. Und das sind so Weltunternehmen, die alle super innovativ sind.
Bei Stuttgart oder so
sind
die.
Ja, genau, in der Region. Da sind also da ganz viel in Heilbronn, da drumherum unfassbar viele Unternehmen, die wirklich riesengroß sind, Weltmarktführer in ihren Bereichen, auch ganz innovative Produkte haben und die kennt man nicht. Und das ist irgendwie interessant, weil in jedem anderen Land, da ist man da stolz drauf. Ich weiß nicht, ob du den ESC so ein bisschen verfolgt hast. Also
ja.
Das Intro davon war ja im Endeffekt, hey, all diese Dinge wurden hier in der Schweiz erfunden.
Absolut.
Teilweise auch so ein bisschen, ja, sehr mit Augenmaß gesagt wurde, was woher kommt.
Neulich beim ESC. Was hatten Sie alles? Von Kaffeekapseln oder Kaffeemaschinen oder was haben die da alles erwähnt in Ihrem
Internet?
Stimmt, das Internet am CERN, natürlich in Genf. Im CERN.
Aber da sind auch, also auch da muss man sehr ganz, also sehr ja. viele Leute, die da zusammengearbeitet haben, auch halt aus Deutschland. Und aber ich finde es irgendwie, ich habe so gedacht, so boah, als ich das gesehen habe und eigentlich, also ich habe ehrlich gesagt mit dem ESC gar nichts am Hut. Witzigerweise, ich wurde dahin eingeladen und habe es abgesagt, weil ich gesagt habe, so nicht so ungut, aber ich habe einfach nichts damit am Hut.
Vermutlich war es deswegen auch eine gute Entscheidung. Für andere, die es lieben, ist es natürlich Weihnachten. Ne?
Das stimmt total. Aber als ich dann dieses Intro gesehen habe, habe ich gedacht, so boah, ich finde das Hammer. Ich finde es geil, dass so in so einem popkulturellen Moment Innovation, Erfindergeistum irgendwie gefeiert wird.
Das ist Marketing, was uns fehlt in Deutschland.
Ja, 100% und auch Stimmung. Also ich spreche ja dann auch viel mit irgendwelchen Leuten, die da in der Industrie unterwegs sind. Und die sagen alle, ja, ne, also gar keine Frage, wir haben große Probleme. Mhm. Aber ehrlich gesagt, also wir sind auch sehr gut da drin, so wirklich alles super schlecht zu malen. Und das hat ja dann auch den Folgeeffekt, dass es vielleicht so in Erfüllung geht.
Hast du auch schon Dinge erfunden eigentlich?
Ich bin so ein bisschen gerade dabei. Also tatsächlich, das ist ein Stück weit durch die Recherche zum Buch entstanden. Weil ich beim Buch, ich habe ja verschiedene Themen, mit denen ich mich beschäftige. Ja. Und wie gesagt, ich bin um die Welt gereist, habe verschiedene kluge Köpfe getroffen, die ganz viele Innovationen vorangetrieben haben.
Für Bereiche Medizin, Energie, CO2-Emissionen, Ernährung, das sind so ein paar Punkte, über die wir auch noch sprechen gleich.
Das färbt auf jeden Fall ab. Also es ist wirklich so, dass ich dann gemerkt habe, so, es ist wirklich, also man lernt dann wirklich auch von denen so ein bisschen, was macht die aus, was geht so in denen vor. Und wenn man dann ein Problem sieht, dann denkt man so, okay, eigentlich, ich will nicht nur jetzt darüber reden, ich will da auch was machen. Und das hatte ich jetzt insofern, dass ich habe mich mit dem Thema Social Media, wo ich ja selber unterwegs bin, Ich liebe es sehr, weil ich glaube, also gerade durch diese Wissensvideos, die ich mache, wird Wissen ja auch zugänglicher für viele Menschen. Gleichzeitig finde ich gewisse Entwicklungen auch sehr erschreckend. Also das Thema Handysucht, das ist Wahnsinn.
Und bist du auch betroffen davon? Ich darf daran erinnern, ich habe dich ganz kurz eben angerufen, ob du auf dem Wege bist und du antwortetest mir nach zweimaligem Tuten und du warst auf dem Fahrrad.
Das lag daran, dass ich hatte meine Kopfhörer drin, dann klickt man einmal, dann ist man da. Genau. Also
schon entschuldigt,
wenn
super.
Wenn ich Fahrrad fahre, dann schaue ich nicht aufs Handy. Und ich würde tatsächlich, also ich hatte früher definitiv einen zu hohen Handykonsum. Das hat sich jetzt, würde ich sagen, massiv gebessert, weil es mir bewusst geworden ist und ich gesagt habe, so, warte mal, ich muss mir Mechanismen überlegen, wie ich das besser in den Griff kriege. Und das habe ich durch also wirklich verschiedene Sachen wie Räume, wo ich einfach kein Smartphone mehr mit reinnehme.
Beispiel?
Schlafzimmer. Das A und O gibt es Studien zu, die gezeigt haben, also es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie nicht eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen da irgendwie noch rumscrolle, weil das führt auch zu schlechtem Schlaf. Ja. Aber die reine Tatsache, dass es im Schlafzimmer im Bett passiert, ist schon ein negativer Faktor.
Okay, gut.
Na, und jetzt ganz kurz, um deine Frage zu beantworten. Also dieses Problem habe ich gesehen und habe dann gesagt, so, ey, ich will da irgendwie auch was zu beitragen und habe mich mit einem Kollegen zusammengetan und nachher auch noch mit einer Psychologin und einem Programmierer. Und wir haben jetzt tatsächlich angefangen, so ein Programm zu entwickeln, so eine Kombination aus einem Online-Tool, wo viel Input von dieser Psychologin drin sind, also Methoden, die man da verwenden kann, das dann verbunden mit einer KI, die interaktiv hilft, den Smartphone-Konsum in den Griff zu kriegen. Und wir haben jetzt tatsächlich vor einem Monat die erste Studie dazu gemacht. Und es war echt erstaunlich, weil also 37% weniger Bildschirmzeit. Die Leute geben an, deutlich bewusster am Handy zu sein. Und das Coolste ist also, wir haben dann noch eine zweite Untersuchung gemacht, einen Monat später. Die Effekte sind gleich geblieben. Und das ist sozusagen also zur
also
Frage...
Positiv. Also sie haben sich nicht weiter verstärkt, aber ausreichend
genau, es ist sozusagen gleich geblieben. Die Leute sind weniger am Handy, also 37% ist schon durchaus eine Hausnummer. Mhm. Und sozusagen geben selber an, dass sie bewusster das Smartphone nutzen. Und auch so Dinge wie Zufriedenheit und sowas sind gestiegen.
Ja. Aber das wissen die Leute auch jetzt, dass sie ausgeglichener sind, dass sie vielleicht besser schlafen, dass sie ruhiger sind, für andere Sachen Zeit haben. Sie wissen es. Sie wissen es auch, dass sie bei Instagram nicht so viel scrollen sollen, weil sie sich permanent mit anderen Leuten vergleichen und sich dann schlecht fühlen. Sie wissen es, aber sie schaffen es trotzdem nicht.
Verhaltensänderungen hinzukriegen ist die Schwierigkeit. Und das ist auch genau das, wo dieses Tool ansetzt. Ich komme ja selbst auch aus der Didaktik, habe da ja auch meinen Doktor gemacht und habe sozusagen viele Methoden daraus, diese Interaktivität und so übernommen. Und genau, also das war so tatsächlich durch das Buch ausgelöst, wo ich gesagt habe, okay, da will ich selber mal ein bisschen innovativ werden.
Aber was macht das Programm genau? Also muss ich was eingeben oder was macht das Programm im Idealfall?
Also es funktioniert so, erstmal hast du wirklich ein haptisches Buch.
Kannst du das jetzt alles schon verraten oder holt sich jetzt jemand anders ein Patent dafür?
Das ist eine gute Frage. Aber also vielleicht grob beschrieben. Grob beschrieben ist es so, man hat ein Buch und in diesem Buch sind diese Inhalte es ist viel mit dieser Psychologin entwickelt, das ist wirklich so das, was sie sagt, so würde sie an das Thema, oder so geht sie in ihrem Arbeitsalltag an das Thema ran. Jetzt ist aber das ganz große Problem, was man aus der Didaktikforschung auch kennt, okay, man braucht so eine Art Buddy, eine Person, die einem hilft. Das ist dieses reine sich selbst mit etwas auseinandersetzen,
ja,
ist ganz, ganz schwer dadurch zu lernen und Verhaltensänderungen zu bewirken.
Ja, man muss immer jemandem mitteilen. Auch,
genau.
Auch zum Beispiel, ich habe eine Sucht. Ich sage dir das jetzt. In dem Moment, wo man jemand anders mit ins Boot holt, ist es leichter, sein Verhalten zu ändern oder Dinge einzuhalten.
So. Genau, und es geht auch ganz viel um Reflexion. Also das ist ja auch die Idee bei sowas wie einer Gesprächstherapie oder sowas, dass jemand das mit einem reflektiert. Genau, und da setzt dann diese KI an, die ist tatsächlich relativ kompliziert.
Dein Buddy, die KI?
Die KI ist sozusagen dein Buddy und das funktioniert so, man macht ein Foto und kriegt, also von diesem analogen Buch, das war mir auch sehr wichtig, dass wir da analog bleiben, und dann kriegt man sozusagen ein digitales Feedback. Und
worauf?
Auf das, was man geschrieben hat. Das ist sozusagen, das hilft dir dabei zu reflektieren.
Du schreibst.
Genau.
Also das ist wichtig.
Das war dieses Buch.
Du musst schreiben.
Du musst schreiben.
Also ich aktiv als Leser.
Du
musst Fragen beantworten.
Genau, ja.
Okay,
ja.
Und diese Fragen hat die Psychologin mit dir zusammen entwickelt.
Genau.
Okay, du beantwortest also Fragen über dich.
Ja, über dich, über deinen Smartphone-Konsum.
Was ist die erste Frage in dem Buch?
Ja, das will ich jetzt noch nicht verraten, weil das ist tatsächlich, dafür ist es noch nicht geschützt genug, aber genau. Und also, und diese KI wiederum, die ist tatsächlich insofern ein bisschen komplexer, weil da sind ganz viele Studieninhalte so eingepflegt, aber nicht einfach mit, ich gebe hier irgendwie sozusagen ein PDF rein oder so, sondern es hat dann mit so Datenbanken zu tun. Das ist ein Programmierer, der mit dabei ist, der mir das dann alles erklärt hat, und ich habe echt gemerkt, so wow, also KI ist Wahnsinn, was da für Möglichkeiten drin sind, aber man muss auch schon wissen, wie sie funktioniert, um damit wirklich was umzusetzen. Genau, und das ist sozusagen, um da, also wir wirklich jetzt sehr ausführlich auf deine Frage zu antworten.
Okay, ja.
Dass,
einen guten Eindruck auf jeden Fall bekommen.
Ja, und es macht Spaß, das kann ich vielleicht auch noch an der Stelle sagen. Und das hat sich auch bei all den Leuten, die ich getroffen habe, die an Innovationen arbeiten, gezeigt. Es ist so geil, wenn man an Lösungen arbeitet. Es ist wirklich schön.
Was haben diese Menschen gemeinsam? Menschen, die Dinge erfinden, die so programmiert sind, dass sie wirklich Innovationen hinbekommen, dass sie dranbleiben. Was haben diese, und du bist ja einigen auch begegnet, und man spricht ja auch immer so von der verrückte Wissenschaftler. Das ist ja auch so ein klischeehaftes Bild, weißt du, diese zerzausten Haare, der so kurz vor Wahnsinn ist, aber er erfindet Dinge. Was hat der vielleicht auch gemeinsam mit all den anderen Menschen, die Innovation betreiben, außer natürlich Durchhaltevermögen oder Ehrgeiz oder Zielstrebigkeit, klar. Aber wo ist das besonders?
Also, da gibt es so ein paar Punkte, die man immer wieder entdeckt, und dann gibt es aber auch ein paar Punkte, wo sich die Leute sehr unterscheiden. Ich glaube, ein Punkt, der ganz entscheidend ist und den ich wirklich überall gesehen habe, ist diese Themenkenntnis. Also man spricht ja oft auch so von Zufallsentdeckung oder sowas.
Ja.
Ehrlich gesagt halte ich das ein bisschen für Blödsinn. Weil also natürlich gibt es irgendwie Dinge, wo, also Zufall spielt immer mit rein. Auch bei den Leuten, die ich treffe, die sagen oft so, das war dann Wahnsinn, als wir das entdeckt haben, dass diese Kombination aus Molekülen oder so diesen Effekt hat. Aber das war jetzt auch nicht so ein Zufall, dass die einkaufen gegangen sind und da ist denen das passiert, sondern die arbeiten in der Regel seit Jahren an diesem Thema, sind ganz, ganz tief inhaltlich drin und können deswegen auch erkennen, hey, da gibt's diesen Zusammenhang. Also ich glaube, diese inhaltliche Tiefe, dieses Wissenschaftliche, das teilen sich alle, die ich getroffen habe. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Grundlage.
Emsige Bienen. Alles emsige Bienen.
Ja, nicht nur emsige Bienen, sondern auch wirklich smart in ihrem Feld. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, man hat dann oft dieses Bild von dieser Leichtigkeit da drin, dass es sozusagen nicht sich erarbeitet werden muss, sondern man hat halt diese Zufallsentdeckung. Aber wie gesagt, ich glaube, Zufallsentdeckung, da steckt sehr viel Arbeit drin, damit dieser Zufall stattfinden kann.
Penicillin war doch auch so ein Klassiker, oder?
Genau.
Zufällig wobei entdeckt worden?
Bei einem Experiment, was dann über die Ferien stehen gelassen wurde, und dann hat man sozusagen da, oder ich weiß nicht, ob es Ferien oder Wochenende war, hat man den Effekt danach gesehen. Und auch da war es ja so, dass das ein Zufallsfund war. Auf der anderen Seite hat Fleming auch sehr lange daran schon geforscht an dem Thema und diesen Versuchsaufbau ja jetzt auch nicht durch Zufall da gehabt, sondern weil er halt in diesem Themenbereich unterwegs war. Also wie gesagt, Zufall, ne, spielt da mit rein, aber man muss auf jeden Fall sich auch sozusagen gut in dem Feld auskennen. Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch für sehr entscheidend halte, weil ich finde es ganz spannend. Du hast vorhin Erfinder gesagt und Innovator.
Ja, ich weiß. Ich dachte, Innovatoren ist so das moderne Wort für Erfinder, aber Innovatoren nutzen Dinge, die andere erfunden haben.
Ja, ich persönlich würde das so sagen. Wir haben also Erfinderinnen und Erfinder, die sind sozusagen erstmal in ihrem Labor und entwickeln irgendwas und sind da absolute Genies drin. Damit daraus jetzt eine Innovation wird, also damit das irgendwie auch bei uns ankommt, braucht man noch ein paar mehr Eigenschaften. Man muss tatsächlich einen gewissen geschäftlichen Sinn haben, weil das ist nötig, damit sowas Realität wird. Und man muss ein gewisses Gespür für Marketing haben. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass natürlich nicht jede Person das mitbringt. Und das ist das Schöne und das ist auch das, was ich ganz klar sagen würde, das verbindet die alle. Die sind alle nicht allein. Das ist nie so, dass die allein sind. Das ist immer ein Team und das heißt tatsächlich auch, wenn ich zum Beispiel ein genialer Erfinder oder eine geniale Erfinderin bin, dann gibt es da vielleicht eine andere Person, die diesen Business-Part und diesen Marketing-Part übernimmt. Aber ohne diese Kombination, also ohne, dass diese Sachen zusammenkommen, haben wir, glaube ich, keine Innovation, sondern da haben wir vielleicht eine super tolle Erfindung, die dann aber vielleicht nicht rauskommt. Also das ist auf jeden Fall sozusagen das, wie ich das einschätzen würde. Und wie gesagt, ich habe viele verschiedene Leute getroffen. Ich habe auch Erfinderinnen und Erfinder getroffen. Tatsächlich begegnen die mir auch oft, weil die mir dann von ihren Sachen erzählen. Da ist dann ganz oft der Fall, dass man davon aber oft nichts mehr hört, weil sozusagen die dann nicht aus ihrem Labor rauskommen.
Aber ich habe schon mitbekommen, auch aus deinem Buch, dich interessiert dieser Business-Part. Dich fasziniert auch der Business-Part, der so dazugehört, um eine Innovation auch wirklich zum Leben zu erwecken. Da ist wahrscheinlich dein Buddy Bill Gates. Ich würde sagen, aber du hast ihn mehrfach getroffen. Er hat dich vor kurzem erst eingeladen, oder? Übers Wochenende nach New York. Hattest du Zeit?
Genau, Ende letzten Jahres so, genau. Ja, tatsächlich, also das hat sich so ergeben, also wir sind jetzt auch keine Buddies, ne?
Ich habe
nicht seine private Nummer so, aber es stimmt schon tatsächlich, dass wir uns jetzt mehrfach getroffen haben und sozusagen er ist nicht der Erfindertyp, aber er treibt halt Innovationen oder hat Innovationen durchaus vorangetrieben. Dieser Business-Part, das finde ich interessant, ich glaube, das ist auch was sehr Deutsches, das wird immer sehr kritisch gesehen so und ich glaube aber, also mir geht es dabei weniger darum, wie viel Millionen wird damit jetzt gemacht, sondern mir geht es mehr darum, kommt das in der Realität an? Und da muss man einfach ganz klar sagen, Geld ist da ein Faktor. Also das kann man wirklich, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass es da einen Zusammenhang gibt, den man nicht abstreiten kann. Geld ist da ein Faktor und das ist ehrlich gesagt auch nichts Schlimmes. Das ist sozusagen, man braucht dieses Geld auch, weil wenn man sich mal mit Forschung, mit Entwicklung, aber auch mit Produktion auseinandergesetzt hat, also gerade diese Anfangskosten davon, die sind einfach sehr hoch. Und deswegen ist das sozusagen, ich gucke gern auf das Ganze. Ich gucke darauf, okay, sozusagen mit diesem physikalischen Background, okay, sozusagen ergibt das irgendwie Sinn. Aber ich schaue dann auch gerne halt darauf, okay, ist das was sozusagen sich durchsetzen kann, weil da irgendwie auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten sind und auch so ein bisschen die Story, die dahinter steckt sozusagen. Also ich versuche mir das, mir geht es wirklich darum, dass ich mich mit Dingen beschäftige, wo ich fest dran glaube oder mir zumindest sehr gut vorstellen kann, dass das wirklich mal, wie der Untertitel ja auch ist, Innovationen sind, die unser Leben besser machen können. Und dafür müssen sie in unserem Leben ankommen. Und wie gesagt, da gehört dieser Business-Part mit rein. Weil ich weiß das, weil ich werde da öfters auch in so Panel-Diskussionen oder bei Vorträgen drauf angesprochen, dass das gerade in Deutschland, also im Ausland ist mir das noch nie passiert, aber in Deutschland oft auch so ein bisschen kritisch gesehen wird.
Was hat dich an Bill Gates inspiriert? Also als du ihn getroffen hast, natürlich erstmal eine tolle Begegnung. Ich war übrigens auch schon mal in einem Raum mit ihm. Ich war Backstage bei Wetten, dass und ging auf Toilette und da stand Bill Gates.
Deine Story ist definitiv cooler.
Also, nur so viel. Ich habe aber nicht mit ihm gesprochen. Hätte ich mich nicht getraut damals.
Also erstmal muss man, finde ich, dazu sagen, das war ja auch völlig, also ich habe ja nicht aktiv versucht, ihn zu treffen, sondern das war eine völlig absurde Geschichte. Ich kam irgendwie morgens ins Büro und ein Mitarbeiter sagte zu mir so, hey, ne, ganz seltsam, es kam eine E-Mail rein, du bist zu einem Abendessen mit Bill Gates eingeladen. Und dann, das ist sozusagen, der macht ja viele Stiftungsprojekte und wollte sozusagen der möchte die Kommunikation davon verbessern und darüber sollte so dieser Austausch auch gehen. Interessanterweise, dieses Essen ist dann nicht zustande gekommen, aber am nächsten Tag so eine Diskussionsrunde. Okay. Und das war das erste Treffen mit ihm und es war natürlich auch sehr spannend und ich glaube, was ich aber am interessantesten fand, war, das war ein relativ langes Gespräch und er hat wirklich Fakten rausgehauen. Wahnsinn. Also war sozusagen dafür, dass er es in Anführungszeichen nicht nötig hatte, war er wirklich top vorbereitet. Also hat er da alle Zahlen parat und ne, hier, wenn man auf die Statistiken schaut, dann sieht man das und das. Das war sozusagen, finde ich, Nummer eins, was irgendwie spannend war. Das ist auf jeden Fall eine Person, dass wenn er was macht, dann ist er gut vorbereitet und dann weiß er auch sozusagen, worüber er spricht. Und er ist, das sagt er auch selber, ein Zahlenmensch. Das aber eigentlich Interessante war, dass ich am Ende so ganz irgendwie spontan gesagt habe, ey, wie geht es dir denn jetzt? Also man duzt sich ja im Amerikanischen viel, also how do you feel after this discussion?
Du hast ihn gefragt.
Habe ich ihn gefragt, genau. Und das war spannend, weil er plötzlich sehr aus diesem vorher, der redet dann sehr schnell und sehr so, ne, hier ein Fakt, da eine Zahl und sowas. Und dann hat er wirklich lange nachgedacht, hat irgendwie dreimal so das Glas angesetzt und man hat gesehen, er trinkt nicht, aber man hat so gemerkt, okay, der rattert gerade was. Und das war irgendwie spannend, weil dann hat er eine Story von seiner Tochter erzählt, wie er mit seiner Tochter neulich so ein ähnliches Gespräch hatte über dieses Programm, was er da macht und auch ihr sozusagen diese Zahlen präsentiert hat und so. Er begeistert sich dann dafür und sagt so, hey, hier Wachstum von 20% und es ist Wahnsinn. Und
ein Sozialprogramm oder?
Genau. Es ist so ein Sozialprogramm. Da geht es um Polio, also Kinderlähmung.
Okay.
Genau, und das ist so eins der großen Programme, die er macht. Und er hat sozusagen das Ziel, diese Krankheit auszulöschen. Und da wurden tatsächlich wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und dann hat er erzählt, dass er ja auch noch so einen Film gezeigt hat. Und seine Tochter war von den Zahlen so komplett unbeeindruckt und fragte ihn nur so, ja, aber was ist mit diesem Mädchen passiert? Und er hat das irgendwie, also er hat das so richtig geschauspielt. Dann hat er gesagt so, ja, ich habe gar nicht verstanden, also welches Mädchen? Und dann hat er erst verstanden, ah, okay, dieses Mädchen, was da in dem Film vorkam, dann nochmal zurückgespult und hat das sozusagen da erst begriffen, dass, und er hat das, sein Wortlaut war, dass man bei all diesen Zahlen vergisst, dass es um Menschen geht. Dass es bei Innovationen, bei Projekten, die man macht, am Ende eigentlich immer um Menschen geht. Und das war so interessant, weil man, also ich hatte das Gefühl, dass das so ein wirklich authentischer Aha-Moment für ihn war, dieses es geht um Menschen. Und das fand ich insofern interessant.
Und das war auch kein Teil, den er sonst in Vorträgen einfach bringt. Nee, ne? Das war eben nichts, was er sonst auch gut vorbereitet abspult.
Ja,
das kam jetzt wirklich 100%.
Also ich habe das Video davon, weil das, ich glaube, das ist auch irgendwo bei mir auf dem Kanal. Man spürt wirklich, dass es ein echter, authentischer Moment so ist. Und auch nachher hatte mich jemand von der Stiftung angesprochen. Vielleicht ist das sogar auch der Grund, warum ich danach öfters mal eingeladen wurde, dass es für ihn wohl durchaus ein emotionaler Moment war. Und ich finde den Inhalt davon so gut und wichtig, weil auch das, was ist, was bei Diskussionen bei uns oft zu kurz kommt, auch bei mir übrigens, also ich spreche viel über Innovation, ich spreche dann viel über den Wirkungsgrad und wie gesagt, ne, den Business-Part. Und das ist auch alles wichtig. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich am Ende klar macht, ey, wir reden hier über Innovationen, die das Leben der Menschen besser machen sollen. Und das darf man niemals aus dem Blick verlieren. Und wir tendieren dazu. Das liegt einfach auch, glaube ich, so ein bisschen an unserer Erziehung, an dem, wie wir es lernen. Wir brauchen sozusagen die harten Fakten. Aber eigentlich braucht man die harten Fakten plus das Bewusstsein, es geht hier um Menschen und es soll das Leben der Menschen besser machen.
Wie cool du aber warst damals, dass du gefragt hast, wie geht's Ihnen denn jetzt? Entschuldigung, ich meine, das ist ja schon, man guckt ja auf, auch egal wie viele Klicks du schon gehabt hast mit deinem Kanal. Aber da ist einfach Bill Gates und der erzählt was. Und das ist natürlich auch wirklich im Prinzip so von unten nach oben, auch wenn er versucht hat, Augenhöhe herzustellen, klar, aber das geht ja nicht so einfach. Und ihn dann zu fragen, Mr. Gates, Bill, how are you? How are you right now? What do you feel? Das ist eigentlich relativ cool. Wo kam das her?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen, also sozusagen, ich frage das eigentlich immer jeden und meine das auch ernst. Also ich weiß, diese Frage, wie geht es dir?
Aber danach fragst du ihn, nicht davor. Nee,
nicht davor, ja.
Was ja ein bisschen,
ja, ich glaube, weil das sozusagen, weil das, glaube ich, dann auch angebrachter, also gerade bei ihm irgendwie angebrachter ist. Und ich frage das auch, also auch wenn ich so Leute treffe, ich frage das schon auch gerne irgendwie am Ende nochmal. Ich glaube, dass der Hintergrund so ein bisschen ist, dass ich, doof gesagt, jetzt gar nicht so eine, also ich wollte nie YouTuber, ich wollte, das, was ich mache, war nie mein Plan. Ich wollte nie vor die Kamera, ich hatte eigentlich ganz andere Pläne.
So gehört es auch für einen Wissenschaftler. Hier, es passiert per Zufall.
Das stimmt.
Wie viel Zufall war bei dir?
Naja, es war so, dass ich sozusagen, ich hab eigentlich hinter der Kamera angefangen und habe was produziert. Ich habe einen YouTube-Kanal produziert gehabt und wurde auch da schon immer gefragt, hey, wollt ihr nicht zusammen vor die Kamera? Es gab einen Moderator und habe dann immer gesagt, ah nee, ich glaube, das brauche ich nicht so, das bin ich nicht.
Mach den nerdy Stuff im Hintergrund.
Ja, und irgendwie, weiß nicht, also ich fühlte mich da einfach sehr wohl und dann hatte dieser Moderator aufgehört und dann war es halt so ein bisschen so Pistole auf der Brust, okay, also entweder wir hören jetzt auf, weil da wurde ganz klar gesagt, wir machen das nicht nochmal, dass wir einfach einen Host reinholen und sozusagen, weil das irgendwie dann zu unpersönlich war. Oder ich gehe vor die Kamera. Und also wenn man so meine ersten Videos sieht, dann sieht man auch, wie unwohl ich mich da gefühlt habe.
So gehört's.
Ist, glaube ich, normal, aber sozusagen, also ich hatte nie diesen Drang und ich glaube, dass daher auch kommt, also ich höre einfach sehr gern zu und ich bin so, ich liebe Geschichten von Menschen und es war irgendwie, also auch bei dieser Recherche an dem Buch, mein schönster Part war, dass ich einfach an Orte gefahren bin, oft dann auch ohne Kamera oder so, weil es ja nur fürs Buch war. Und dann habe ich, also ich bin nach Rumänien gefahren und habe da einen Tag mit Wissenschaftlern am stärksten Laser der Welt verbracht. Und es war ein Traum für mich. Es war ein richtiger Urlaub, obwohl man da in einer völlig, das ist also auch so ein Hochsicherheitsding, es war wirklich eigentlich völlig absurd.
Und das ist ein Riesenapparatgänge, kilometerweit.
Wirklich. Einmal die Minute fährt da so ein Militärpolizeiauto an dir vorbei. Das ist, wenn man das bei Google Maps sieht, dann sieht man wirklich, dass da ein Kilometerradius ist, wo nichts ist und dann plötzlich Stadt. Also sozusagen ganz abgefahren. Aber für mich ist einfach dieses, dass ich dann mit diesen Menschen da den Tag verbracht habe, mit denen irgendwie dann noch zu Abend gegessen habe und so, das erfüllt mich. Also habe ich, das, ich lieb's. Und keine Ahnung, also wir kamen ja von Bill Gates. Ich glaube, das habe ich bei jedem Menschen so dieses bisschen verstehen, was sind das für Menschen, was geht in denen vor, weil man daraus dann ganz viel lernen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich aus dieser einen Frage mit wie geht's mehr gelernt habe, also ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen oder sowas, als aus allen Fragen davor, die alle sehr technisch waren und sehr prozessbezogen und sowas. Ja, das kann ich auch nachlesen, theoretisch.
Oder? Wie lautete die Frage exakt? Weil du hast es ja auf Video.
Ich habe es auf Video. Ich habe es jetzt sozusagen länger nicht mehr. In meiner Erinnerung war die Frage, after all this talking, one more question, how do you feel after all? Irgendwie so die Richtung.
Also, cool.
Aber ich, den Wortlaut, also ich könnte jetzt nicht mal anfühlen, aber es war, die Richtung war ziemlich genau so.
Ja. So, einer der Orte, die du kennenlernen durftest, auch bei der Recherche zu diesem Buch, und ein Bereich ist natürlich Energie. Wie kommen wir weg vom fossilen Verbrennen? Wo sind die Innovationen? Und das größte Windrad der Welt wird in Deutschland gebaut. Steht ja noch nicht, ne? Wird dran gebaut, oder?
Ist gerade, genau, im Bauprozess. Das dürfte bald fertig sein. Also so ein Windrad wird in mehreren Stufen gebaut. Erstmal gibt es einen sogenannten Windmessmast.
Ja, das ist, also erstmal Mast.
Genau, das ist was sehr, sehr Deutsches auch. Also es ist sozusagen dann in der gleichen Höhe von dem Windrad wird so ein Mast da aufgestellt. Da werden verschiedene Dinge gemessen. Auf der einen Seite natürlich der Wind, aber vor allen Dingen geht es dann auch darum, sowas wie Fledermausbewegungen und Vögel und sowas zu messen. Weil dann tatsächlich das so ist, also wenn man dann weiß, okay, da sind Fledermäuse, dann misst man tatsächlich, zu welchen Zeiten sind die aktiv, und zu diesen Zeiten wird dann das Windrad abgeschaltet. Genau, und also sozusagen deswegen war das der erste Schritt, der ist schon lange vorbei. Und im letzten Jahr, September letzten Jahres dürfte es gewesen sein, war dann der Spatenstich für den Bau. Und genau, es dürfte nicht mehr lange dauern, dann wird da die Eröffnung sein und dann geht es hoffentlich ganz, ganz schnell ans Netz.
Wir reden von einem gigantisch großen Windrad. Also wir alle empfinden Windräder als groß. Wir reden von einem Windrad, das so groß ist wie der Eiffelturm.
Genau, 300 Meter hoch, da ist sozusagen der Rotor. Und dann geht es nochmal 70 Meter nach oben, wenn der Flügel gerade genau nach oben zeigt. Also vielleicht so, um sich das ein bisschen besser vorzustellen, das ist circa doppelt so hoch wie ein herkömmliches Windrad. Das ist schon einfach abgefahren.
Ich frage mich nur, warum ist man da nicht früher drauf gekommen? Denn in 300 Meter Höhe ist ein ganz anderer Wind. Da ist viel mehr Wind als jetzt in 100 Meter Höhe. Ein beständigerer Wind, ein stärkerer Wind, da kannst du Energie gewinnen. Warum hat man das nicht früher gemacht?
Tatsächlich gibt es zwei Gründe. Also das eine sind ganz klar die Kosten. Es ist natürlich auch teurer, also einfach allein schon von den Materialkosten sowas zu bauen. Mhm. Auch von den Arbeitskosten übrigens, weil man halt nicht mit so einem Klasse, man kann nicht einfach so ein Rohr da hochbauen, das wäre zu massiv. Das heißt, man hat eher, also wie beim Eiffelturm, so eine Konstruktion. Und das ist gerade in Deutschland einfach, sind viele Arbeitsstunden, die da reinfließen, sowas dann zu bauen, weil es halt nicht komplett automatisch passiert. Der andere Punkt sind aber tatsächlich auch so technische Hürden. Also was dann die Kräfte angeht, die dort oben wirken.
Also Stabilität.
Stabilität, genau.
Das ist nicht so einfach, wie es klingt für
uns Laien. Das ist absolut nicht so einfach. Und du hast vorhin schon gesagt, sozusagen, wir haben da oben mehr Wind, beständigeren Wind. Also wir sprechen hier von rund 70% mehr Windenergie.
Das ist richtig viel.
Das ist richtig viel.
Da kannst du selbst in Bayern oder Baden-Württemberg die Dinge aufstellen und gewinnst Wind, oder? Die Bayern werden immer kritisiert, dass sie zu wenig Windräder haben.
Das stimmt, wobei ich neulich, finde ich, sehr fairerweise darauf hingewiesen wurde, dass die dafür extrem viel Solar bauen. Also die Bedingungen sozusagen müssen schon passen. Und was eigentlich, finde ich, noch fast attraktiver an der ganzen Geschichte ist, neben dem, man kann damit mehr Wind generieren, ist, dass es als zweite Ebene, weil es halt so hoch ist, in bestehende Windparks integriert werden kann. Das heißt, Orte, wo eh schon die Infrastruktur herrscht, wo tatsächlich auch sozusagen in der Bevölkerung das auch schon akzeptiert wurde, also zum Beispiel bei diesem größten Windrad der Welt, da gibt es, also es gibt sehr wenig Artikel darüber, aber es gibt einen, der sehr schön ist. Ich glaube, irgendwie in Deutschland wird das größte Windrad der Welt gebaut und keiner demonstriert gegen. Finde ich übrigens geil, dass das so eine deutsche Headline zu so einem Thema ist. Aber genau, also sozusagen, da gibt es auch eine Beteiligung, wo dann die Leute, die dort leben, von den Einnahmen profitieren und so. Das heißt, also das hat man einfach da gut gemacht. Und
es ist ihr Baby.
Ja.
Also alle, die im Umkreis wohnen, dürfen es auch als ihr Baby ein bisschen bezeichnen und werden mit an Bord geholt.
So funktioniert Energiewende. Das ist, glaube ich, da kann man so viel draus lernen und da wurde so viel leider Gottes wirklich auch falsch gemacht mit, na, wir knallen jetzt mal was dahin, ohne vorher mit euch zu sprechen und ohne euch daran zu beteiligen. Aber eigentlich, also wenn man die Leute daran beteiligt und die merken so, ah, krass, also jetzt haben wir hier plötzlich irgendwie eine Kita, die topmodern ist oder sowas, weil die Gelder daraus zugutekommen.
Also die wurden vorher gefragt schon.
Also sozusagen wie der exakte Prozess ist, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es eine Beteiligung gibt, dass sozusagen die an den Gewinnen beteiligt sind. Und da standen halt auch schon vorher Windräder. Deswegen sozusagen war, also wie gesagt, gab anscheinend keine Proteste dagegen. Und finde ich auch irgendwie was. Also ist irgendwie eine schöne Nachricht.
Vorher aber, um rauszufinden, wie ist es in 300 Meter Höhe, wird ein Turm gebaut, ein Messturm, 300 Meter hoch. Du bist hochgeklettert. Bis auf welche Höhe?
Rund 50 Meter.
Also man muss sagen, wie hast du dich gefühlt? Wie war das für dich?
Es ist eine unglaubliche Geschichte, weil, also ich bin da hochgeklettert mit so einem Ingenieur, Arthur heißt der. Und das war ein unfassbar kerniger Typ. Ich hatte eine Helmkamera auf und in dieser Aufnahme ist wirklich jeder zweite Satz, entspann dich mal, du musst locker sein, entspann dich mal. Und ich habe dann auch versucht, natürlich mir das weniger anmerken zu lassen, dass ich durchaus schon gestresst war. 50 Meter ist übrigens auch körperlich gar nicht so wenig. Also die 300 Meter, der Hauptgrund, warum wir es nicht gemacht haben, ist, also A, braucht man dafür dann schon auch eine gewisse Ausbildung und es dauert einfach mehrere Stunden, wenn man da händisch hochklettert. Die da arbeiten, die haben dann tatsächlich so Geräte, aber auch da braucht man wieder eine spezielle Ausbildung, dass man die benutzen darf. Nichtsdestotrotz, 50 Meter war schon sehr, sehr hoch. Mhm. Und das Heftigste war dann waren wir auf diesen 50 Metern und der Ingenieur, der war wirklich tiefenentspannt. Er hat da oben, kein Witz, sich noch eine Zigarette angemacht. Und ich klammerte mich da so dran und er so, hey, du kannst loslassen, du hängst ja hier in dem Gurt drin, gar kein Problem.
Na, und dann, nur ganz kurz. Ein 10-Meter-Turm, einfach da nur an der Stange hochzuklettern. Allein das ist ja schon ganz schön. Und das 5-mal, das ist wirklich beängstigend. Okay, weiter.
Und dann wollte er mir sozusagen noch mein Sicherheitsequipment zeigen, mit dem ich absteige. Weil beim Hochsteigen haben wir es so gemacht, dass ich sozusagen immer, ich habe eine Stufe gemacht, dann habe ich hier so einen Haken eingehangen, dann den zweiten Haken eingehangen, dass man immer gesichert ist. Und das dauert natürlich sehr lange. Und es gibt aber ein Gerät, was sozusagen mit dir mitläuft. Das heißt, wenn du runterläufst, dann geht das erstmal mit und du kannst einfach runterklettern. Wenn du fallen solltest, dann blockiert das, weil dann fällst du ja schnell. Und das wollte er mir dann sozusagen zeigen, hat so gezeigt, wenn ich das langsam runterziehe, gar kein Problem, das läuft mit. Und wenn ich dann falle und dann reißt er so da dran, und es passierte nichts.
What?
Und es ist wirklich,
also er
auch
hat sich fallen lassen.
Nein. Er hat mit der Hand scharf dran gezogen, so als würde man fallen.
Okay.
Und es sollte blockieren und es passierte nichts. Und dann sagt er wirklich so, dann passiert nichts. Und so als würde er sich selber fragen. Und dann probiert er das so 2-3 Mal hintereinander aus. Ich hätte das, weiß Gott, nicht, also ich hätte das Gerät nicht mehr verwendet. nachdem es einmal nicht funktioniert hat. Und dann ist er so, ist ja komisch, ist ein ganz neues Gerät. Und dann hat er tatsächlich so, ich habe noch ein Ersatzgerät dabei. Ich war schon vollkommen unter Stress. Beim Ersatzgerät hat er das dann vorgemacht, dann hat es funktioniert. Und dann bin ich damit tatsächlich runtergeklettert. Aber also ich hatte am nächsten Tag wirklich Muskelkater davon, dass ich so verkrampft war. Das war wirklich geil. Nichtsdestotrotz, ich habe es überlebt und es war eine total spannende Erfahrung. Nicht nur wegen der Geschichte, sondern weil ich wirklich beim Hochklettern gemerkt habe, jeder Meter, es ist mehr Wind, der mir entgegenkommt. Mhm. Und wir haben uns dann da oben, also es hatte schon auch einen gewissen Grund, wir haben dann diese Messanlagen uns angeschaut. Das war schon sehr, sehr spannend.
Boah, aber 50 Meter Höhe. Also wir kennen das schon, wenn wir auf Aussichtstürme klettern, die ja keine 50 Meter sind. Die sind vielleicht 20 und das ist schon unendlich hoch.
Ich muss sagen, ich habe
interessanterweise... Ich finde, die Zahl 50 spiegelt nicht wider, wie hoch es wirklich ist.
Man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Nee. Ne? Aber irgendwie muss ich sagen, dass also beim Hochklettern, da war man irgendwie auch so fokussiert auf, okay...
Hast du runtergeguckt?
Ich habe, als ich dann oben war, runtergeguckt. Und da fand ich das auch noch okay. Echt? Und dann beim Runterklettern war es schon so, mulmig. Aber interessanterweise, ich würde sagen, danach habe ich weniger Höhenangst gehabt als vorher. Also ich habe danach auch nochmal so Kletteraktionen gemacht und sowas. Und das ging dann irgendwie leichter, vielleicht auch, weil ich gesehen habe, so, ey, es kann richtig schief gehen, aber meistens geht's dann gut.
Oh Gott. So, ein Bereich, der dich besonders interessiert, das ist Medizin. Da ist natürlich relativ kompliziert auch zu erklären, worin die Innovationen bestehen. Dein Vater war selber Radiologe, hast du vorhin auch schon erzählt. Du hast natürlich selber mitbekommen, wie sich das anfühlt, wenn man jemanden gesund macht. Es ist ja eigentlich das, und du hast vorhin ja auch erwähnt, es geht ja um die Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei der Medizin wird uns das vielleicht am allerklarsten. Was sind Ereignisse, Gespräche, Aussagen aus deiner Kindheit, wo du das mitbekommen hast, was es heißt, einen Menschen vielleicht sogar zu heilen?
Tatsächlich hat mein Vater sehr offen über sowas gesprochen, also hat dann auch erzählt, also sowohl von den schönen als auch von den nicht so schönen Seiten, wo er sozusagen auch, also teilweise heißt es ja auch, Mediziner zu sein, Leute in den Tod zu begleiten.
Ja.
Er war immer sehr fasziniert davon, also auch weil ich hatte Physik-LK und ich habe sozusagen, das war halt auch so mein Thema und auch unser Anknüpfungspunkt. Er hat immer sehr gerne davon gesprochen, so was denn die physikalischen Zusammenhänge sind von den Gerätschaften, mit denen er Menschen helfen kann. Ob das jetzt so ein MRT ist, ob das irgendwelche Geräte sind, die dann auch bei Krebstherapien helfen oder sowas. Und
dich hat es natürlich interessiert.
Mich hat es wahnsinnig interessiert und ich fand es so geil, weil ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist eines der größten Probleme, die wir im Physikunterricht haben, dass man da nochmal ganz klar gesehen hat, hey, Physik, das ist nicht Theoretisches oder sowas, irgendwas Verstaubtes, das ist halt die Realität, das ist die Grundlage dafür, dass Menschen geheilt werden können. Und wenn man das dann sozusagen verknüpft, also dieses Technische mit Geschichten, wo mein Vater erzählt, hey, also so eine Sache, die mir irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber die ist mir unfassbar in Erinnerung geblieben, dass mein Vater irgendwann mal mit so einem Fisch nach Hause kam. Und dann hat er erzählt, ja, ich habe so eine Fischhändlerin und da ging es nicht gut. Dann hat er sozusagen über mehrere Wochen die behandelt und hatte dann irgendwie, also als Dank hat sie dann diesen Fisch vorbeigebracht. Und das ist irgendwie, das ist eine total rührende Story. Ich glaube, damals habe ich das auch gar nicht so, damals fand ich es, glaube ich, auch ein bisschen absurd. Deswegen ist es vielleicht hängen geblieben. Und mittlerweile weiß ich aber einfach, ey, auch aus eigener Erfahrung, wie wertvoll das ist, wenn da Leute sind, die einem helfen können. Und wenn man dann noch versteht, hey, die können einem helfen aufgrund von diesen Innovationen, dann ist man, glaube ich, noch begeisterter von diesen Techniken.
Ey, Samstagvormittags beim Frühstück im Hause Bouton.
Ja.
Ja, ich habe dann diese Gerätschaft und das ist ganz interessant.
Es ist wirklich, mein Vater hat mir, irgendwann hat er mir mal so eine ausgediente Röntgenröhre mitgebracht und es war einfach für mich, also es war, ich habe mir das wirklich als so ein Deko-Gegenstand ins Zimmer, ich habe mir so ein Stativ dann dafür gebaut, damit das stehen konnte. Das ist, ja, muss man sich vorstellen, wie so eine XXL-Glühbirne, die aber sauschwer ist und dann kann man aber total toll da drin sehen, weil so ein Röntgengerät ist ehrlich gesagt auch relativ simpel, dann sieht man sagen so ein Teller, der sich dreht und da drauf trifft dann treffen dann die Teilchen, dann gibt es diese Bremsstrahlung, also und daraus. Und damit kann man dann röntgen. Und ich weiß wirklich noch, ich habe mir das als Deko-Gegenstand ins Regal gestellt. Und als wir dann im Physik-LK irgendwann das Thema hatten und interessanterweise auch später nochmal im Physikstudium, dann habe ich da immer dran gedacht und habe dann so gedacht, das heißt, das ist irgendwie auch inspirierend. So.
Oder? Wo ist die Röhre heute?
Die ist bei meiner Mutter im Schrank steht die noch. Also ich habe bei meiner Mutter so einen, im Schrank einen kleinen Platz für meine ganzen Erinnerungsgegenstände, weil ich jetzt nicht alle mit nach Köln nehmen könnte. Kann ich mich nicht mehr in der Wohnung bewegen. Aber genau, also die steht da noch, ich weiß auch genau wo. Und irgendwann, wenn ich mal Kinder habe, dann möchte ich die auf jeden Fall auch zumindest die Geschichte erzählen. Dann bin ich wahrscheinlich, also das Röntgen schon ganz out, aber dann bin ich sozusagen der Opa, der dann seine Geschichten erzählt. Und ich glaube aber, dass es wirklich solche Dinge einen sehr prägen und motivieren, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
Als ich den Namen Bouton gerade ausgesprochen habe, ist mir wieder aufgefallen, du weißt schon, dass es echte Frechheit ist, dieser Name, oder? Das ist eine Unverschämtheit. Ey, Bouton. Also, schöner geht's ja wirklich nicht. Wobei, interessanterweise, jemand, der Schönwetter heißt, ist mir noch nicht begegnet in Deutschland. Herr Schönwetter.
Stimmt. Oder es kann ja sogar schönes Wetter oder schöne Zeit bedeuten.
Oder schöne Zeit sogar,
je nachdem, wie man Bouton übersetzt.
Genau. Also,
tatsächlich, werde ich auch oft drauf angesprochen, auf unterschiedlichste Weise. Ich habe mal so eine Show gemacht hier, 5 gegen Jauch. Olli Pocher hatte sozusagen seine Hauptaufgabe, das war so unsere Connection, war, dass er immer versucht hat, irgendwie absichtlich meinen Namen nochmal auf eine andere Art und Weise falsch auszusprechen. Aber ganz oft kommt auch so die Frage natürlich, ne, sprichst du Französisch und was ein schöner Name und so. Ja, der Name ist auf jeden Fall, ich sage immer, er ist Programm. Also eine gute Zeit, gutes Wetter kann ich nicht immer garantieren, aber eine gute Zeit, da gebe ich mir wirklich Mühe.
Gut, in letzter Zeit funktioniert das in Deutschland auch mit dem guten Wetter ganz gut.
Das stimmt, wobei so ein bisschen Regen wäre eigentlich auch mal, also gutes Wetter heißt ja nicht nur Sonne, sondern...
Das ist die Sache der Perspektive.
Oh ja.
Ja. Anderes Thema natürlich im Bereich Energie, wo wir da jetzt gerade waren bei dem Windrad, ist ja tatsächlich Kernfusion. Also das nachmachen, was die Sonne von sich aus schon macht. Kernfusion klingt erst immer, Moment mal, radioaktiv, ganz schlecht. Aber Kernfusion ist genau das, was die Sonne macht, oder? Indem Wasserstoffkerne
Zu
einem Helium zusammenschmelzen. Eine gute Sache, bringt wahnsinnig Energie.
Also wir nutzen sozusagen Kernfusion ja eh schon sehr, 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 sehr lange. Also tatsächlich auch vor Solarenergie und sowas, weil wir die Energie der Sonne ja für alles nutzen, ist die Grundlage. Das heißt, es war irgendwie natürlich verständlich, dass wir Menschen auch gerne diese Energiequelle nutzen wollen. Beschäftigen uns schon sehr lange damit. Es ist völlig unklar sozusagen, wann das in realistischer Nähe ist, dass wir das wirklich die Energiequelle nutzen. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall die Forschung daran, was sehr, sehr Spannendes und was auch sehr, sehr Innovatives, weil da immer wieder neue Ideen kommen, wie kann man dem Ganzen begegnen. Und es gibt auch immer wieder Fortschritte. Das heißt, also wir machen schon Schritte voran. Das heißt, es kommt auf jeden Fall immer näher, man weiß halt nicht, wann es genutzt wird. Ich fand das Thema insofern so spannend, dass natürlich so dieses Versprechen der Energiequelle da sehr hoch ist und man merkt ja jetzt sogar auch im Politischen, also sozusagen schon als ich das Buch fertig geschrieben hatte, wurde es danach irgendwie in den Medien ein ganz großes Thema, so weil das ja auch im Koalitionsvertrag jetzt drinsteht und so. Was ich dabei immer interessant finde, weil es gibt die Befürworter, die sagen, ja, wir müssen da rein investieren, und weil es hat definitiv ganz viele Chancen. Es gibt aber auch die Kritiker, die sagen, naja, aber wir haben ja Solar, Windenergie oder sowas, warum investieren wir nicht da rein? Ja. Und ich glaube persönlich, dass das sich nicht ausschließen sollte. Also sozusagen, wir haben die eine Sache, gar keine Frage, aber es ist immer gut, breit aufgestellt zu sein. Und was ich spannend finde, was immer außen vor gelassen wird, ist, dass man völlig übersieht, was denn da für Innovationen rauskommen, über die man vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat.
Ja.
Also vielleicht ein kleines Beispiel, das ist sozusagen auch jetzt sozusagen nichts, was hundertprozentig kommen wird, aber gerade ist eine der Gedanken, die man hat, weil für diese Kernfusion werden immer stärkere Laser gebaut, dass man das nutzen kann, um Atommüll sozusagen zumindest ein Stück weit zu recyceln. Okay. Was sozusagen gar nicht, also
zu was?
Zu Müll, der nicht mehr so radioaktiv ist, also den man dann nicht mehr für so lange Zeit entlagern muss.
Ja.
Gar nicht so sehr, um das dann wieder verwenden zu können, sondern es geht da dann auch wirklich darum, dieses sehr große Problem, was wir uns angehäuft haben, so langfristig mal anzugehen. Keine Ahnung, ob daraus was wird, aber was ich daran so spannend finde, ist, dass sich zeigt, hey, wir arbeiten da an einer Sache und ganz oft kommen da ganz viele neue Dinge raus, womit man nicht gerechnet hätte, und also diese starken Laser, die können wirklich in super vielen Bereichen was bewegen. Und das finde ich irgendwie so cool daran. Das, also ich glaube, das ist so einer der Technologien, wenn daran gearbeitet wird, dann werden sich ganz, ganz viele positive Dinge ergeben, die man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat.
Manche probieren, hast du glaube ich geschrieben in dem Buch an einer Stelle, manche probieren Kernfusion auch in einer Garage zu Hause.
Was ja, jetzt nicht so viel
auch. Du auch?
Ich nicht. Tatsächlich, ich habe auch schon immer mal, also sozusagen Kernfusion erstmal zu schaffen, ist gar nicht so schwer. Also das kann man schon machen.
Wie?
Da gibt es unterschiedliche Aufbauten.
Ganz einfach ausgedrückt für uns.
Im Endeffekt
erklärst du uns, als wären wir fünf.
Es gibt ja immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das, was tatsächlich zu Hause auch teilweise gemacht wird, ist, dass man halt versucht, durch einen Aufbau so viel Energie zuzuführen, dass sich diese Teilchen verbinden. Das ist ja im Endeffekt die Kernfusion. Das kann man tatsächlich auch auf Garagengröße machen. Gibt es die unterschiedlichsten Ansätze mit irgendwelchen Blitzen, mit verschiedenen Arten, wie man sozusagen die Energie dazuführen kann. Das große Problem, und das ist das, was wir noch nicht gelöst haben, ist, dass am Ende mehr Energie rauskommt, als man reinsteckt. Also sonst hat man da einfach nur eine fancy Anlage, aber man hat sozusagen keinen Gewinn daraus. Das heißt also, gerade, ich habe mal gelesen, dass in den USA das wirklich auch, also gibt es so Hobby-Kernfusionsbetreiber, die dann irgendwie Sachen bei sich in der Garage machen.
Und das darf man auch.
Ja,
oder
das
kann
ist
es
ja
gefährlich
mal,
werden.
Ja, also tatsächlich. Also kann durch, also das wird auch teilweise falsch kommuniziert. Also bei Kernfusion kommt durchaus auch radioaktiver Abfall zustande.
Ja.
Aber genau, also bei diesen Sachen, die zu Hause passieren, ist das sozusagen erstmal keine Gefahr. Aber sozusagen, wenn man das im großen Stil macht, ist das auf jeden Fall ein Thema, über das man sprechen muss. Wobei es auch da Ansätze gibt, das zu umgehen, je nachdem, welche Methode man da verwendet.
Ja.
Das ist auch sehr ausführlich dann im Buch beschrieben.
Absolut.
Da war ich tatsächlich bei, auch in einem deutschen Startup, was aber dann Versuche in Rumänien macht, weil da dieser der stärkste Laser der Welt steht.
Ja.
Und die haben tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Da bin ich, also ich finde, es ist echt eine faszinierende Technologie. Die Leute dahinter auch ganz spannende Menschen. Und ich bin sehr gespannt, was am Ende da rauskommt. Also was da auch rauskommt, was man jetzt noch gar nicht erwarten kann.
Du bist der Autor? Deswegen eine kleine Autorvervollständigung mit dir. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist?
Eine Glühbirne, die angeht, dieses Surren. Ja, weil man irgendwie, ich glaube, ich tendiere dazu, dass ich ständig irgendwie nachdenke und Ideen habe. Und also so beschreiben mich meine Freunde auch immer, dass mir fällt es sehr schwer, nicht über Dinge zu grübeln, und deswegen würde ich sagen, das beschreibt es ganz gut.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Ich habe witzigerweise, ich wollte nie in meinem Leben ein Tattoo haben und habe dann ein Tattoo. Ich habe tatsächlich ein Tattoo hier.
Du hast sogar eins. Eine Rose?
Das ist.
So auf dem Puls?
Nee, das ist tatsächlich.
Am Innengelenk?
Der Hintergrund ist, das ist so ein Baum, und das ist eigentlich ein Zeichen. Ich habe mal so ein Charity-Event gemacht, wo ich Spenden gesammelt habe, tatsächlich über mehrere Jahre hinweg auch, für verschiedene Dinge, die unsere Erde schützen sollen. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Mal haben wir für eine Baumpflanzaktion gesammelt, mal haben wir Müll aus Flüssen, also haben wir tatsächlich am Ende des Tages ein Boot gekauft für eine Organisation, die Müll aus Flüssen holt, unter anderem nach der Ahrtalflut. Dann haben wir eine Organisation unterstützt, die Orang-Utans auswählt. Also ganz viele verschiedene Sachen. Und damals habe ich gesagt, okay, für 100.000 Euro Spenden wäre ich bereit, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Und ja, dann ist das sozusagen eingetreten, und deswegen habe ich sozusagen, ich habe einen ganz, ganz kleinen Baum auf meinem Arm tätowiert.
Ja, Innenhandgelenk.
Innenhandgelenk. Ich habe wirklich am nächsten Tag gedacht so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Aber ich würde sagen sozusagen, das ist das eine Tattoo, was ich mir habe stechen lassen,
ja,
weil es für einen guten Zweck war und weil es irgendwie einen Sinn hat. Und sozusagen, wenn ich drauf schaue, dann denke ich daran so, ach, auch da wieder, es ist manchmal absurd, was für Dinge sich aus kleinen Ideen ergeben. Also es war ja auch dieser Utopia heißt das Ganze. Das war mal eine Idee, die auch komplett anders mal gedacht war. Tatsächlich war die eigentliche Idee, ich wollte mal in so einem Zelt leben, wo ich meinen eigenen Sauerstoff produziere mit Pflanzen. Und ich hatte das damals einer TV-Redaktion gepitcht, die das total geil fanden. Und ehrlich gesagt, das war noch sehr am Anfang, da war ich noch naiv und habe vorher auch sozusagen, ich habe mal so ein bisschen geschaut, also rein technisch ist das schon möglich. Und dann ging es aber um die Umsetzung, und Mir war vorher nicht klar, wie klein TV-Budgets oft sind. Das heißt, ich sollte dann irgendwie mit 2.000, 3.000 Euro oder sowas wollten die das umsetzen, was nicht möglich ist. Genau, und dann ist daraus aber der Gedanke entstanden, weil wenn man dann nochmal weiterschaut, es gibt so ein Projekt in den USA, Biosphere 2, wo die Milliarden investiert haben, um sowas zu machen, was nicht funktioniert hat. Und ich finde die Message dahinter, dann fand ich eigentlich viel besser. Und zwar, naja, mit all dem Geld der Welt, wir können uns keine neue Erde bauen. Ja. Daraus ist das entstanden. Und deswegen, also dieses Tattoo erinnert mich daran, eine kleine Idee, kann was relativ Großes draus werden.
Ja. Und das Tattoo, das du dir nie hast stechen lassen, was zeigt das?
Boah, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt wahrscheinlich einen Satz, den mir Jane Goodall mal gesagt hat in einem Gespräch.
Die Affenforscherin?
Genau, tolle Person. Und sie hat, ich habe sie gefragt, was kann man eigentlich machen in Zeiten, die so unsicher sind wie diese? Und dann hat sie gesagt, naja, also am Ende des Tages geht es um eine Sache. Man muss Hoffnung haben, denn wenn wir keine Hoffnung haben, was ist dann der Sinn von irgendwas? Und dieser Satz in Kombination, wie sie es mir gesagt hat, das war wirklich ein sehr besonderer Moment. Es war sehr emotional. Die ganze Geschichte, sie hat mir vorher, das war völlig abgefahren, hat sie dann von ihrer Mutter erzählt, wie sie von ihrer Mutter immer unterstützt wurde, wie sie gemobbt wurde als Kind, weil sie sich so halt für die Affen einsetzen wollte. Das war immer ihr großer Traum gewesen. Und das war so gegen Ende von diesem Gespräch. Und der halt seitdem bei mir nach. Also dieses Hoffnung. Hoffnung ist, also vielleicht ist es auch nur das Tattoo Hoffnung, weil wir so oft vergessen, dass ohne Hoffnung, dann geben wir auf.
Es ist ein Begriff, den ich in letzter Zeit öfter gehört habe. Der wird öfter zitiert, weil er so allgemein erstmal klingt, aber so essentiell wichtig ist.
Es klingt super simpel.
Hoffnung.
Ja, aber wir, ehrlich gesagt, würde ich auch sagen, wir waren lange Zeit so unfassbar schlecht, den zu leben. Weil wir ehrlich gesagt, und da schließe ich übrigens mich auch ganz klar mit ein, weil ich mache Medien, was ich berichte über, auch oft mal über Probleme, die auftreten oder sowas. Wenn man was mit Medien gemacht hat, hat man oft, ehrlich gesagt, auch Hoffnung so ein bisschen bei Leuten zerstört. Und ich glaube, dass man sich nie bewusst war, was das für Folgen haben kann. Also für junge Menschen, ich treffe ja ganz viele, ich mache auch viel so Vorträge und dann treffe ich junge Menschen. Und das begegnet mir immer wieder von Leuten, die 14 sind, vielleicht Anfang 20 oder sowas und schon komplett erschöpft sind, weil sie so gestresst sind, was sie nicht sein müssten, glaube ich.
Wie machst du denen dann Hoffnung?
Wenn ich über, also das ist wirklich, das soll jetzt gar keine Werbung fürs Buch sein, aber wenn ich über Innovation spreche und irgendwie, ich erlebe das halt immer wieder, ich erzähle dann von diesen Geschichten mit dem größten Windrad, was in Deutschland gebaut wird. Erst letzte Woche habe ich ein Video gemacht, da habe ich darüber gesprochen, dass Deutschland laut einem neuen Bericht seine Windkraftziele erreicht. Was, glaube ich, nie, also was ja auch niemand denkt, wenn man so die Berichterstattung hört, aber eine wahnsinnige Good News. Und mit solchen wahren Geschichten, mit dem Erzählen von Innovationen, mache ich, glaube ich, Leuten Hoffnung. Also das ist wirklich auch ein Feedback, was ich kriege, dass auch Leute teilweise zu diesen Veranstaltungen kommen, weil sie gesagt haben, ey, ich brauche einfach jetzt auch mal so eine Portion gute Nachrichten und Hoffnung. Und die kriegt man, wenn man sich damit beschäftigt.
Ich weiß noch, was Hoffnung macht. Es geht ja auch um die Ernährung von morgen, denn wir haben gar nicht mehr genug Landfläche und Landwirtschaftsfläche, um all die Menschen, vermutlich 10 Milliarden irgendwann, möglicherweise zu ernähren. Also Insekten ist seit mehreren Jahren das große Thema. Da wird natürlich auch dann geforscht. Und was definitiv Hoffnung macht, ein Flammkuchen mit Insekten drauf schmeckt.
Ja, also ich hab ihn gegessen. Er schmeckt auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jeder Insekten essen muss. Aber ich habe mich auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe verschiedene Projekte besucht, unter anderem eine Insektenfarm, aber auch eine Algenfarm, eine Vertical Farm, die sozusagen in die Höhe gebaut ist. Und erstmal, ich fand diesen Punkt ganz spannend, dass unser großes Problem wirklich dieses Flächenthema ist. Also ich glaube, ich hatte das vorher nicht so auf dem Schirm. Ich dachte immer, naja, die Böden haben keine Nährstoffe mehr und so. Und das sind auch alles reale Probleme. Klimawandel ist auch ein Riesenproblem für den Agrarbereich. Aber also das Akuteste ist einfach, dass wir keine Flächen mehr haben. Ja, keine Flächen, die wir einfach jetzt für Agrar nutzen können. Deswegen werden ja auch überall irgendwelche Wälder gerodet oder so, was eine Katastrophe ist. Und deswegen müssen wir gucken, okay, wie können wir effizienter unsere Nahrungsmittel anbauen. Ja. Und da ist aber das Geile, wenn man sich damit sozusagen beschäftigt, dann sieht man, wir haben ganz viele Ideen und wir haben ganz viele Ideen, die jetzt gar nicht nur dieses Problem lösen mit den Flächen und sowas, sondern die auch dafür sorgen, dass wir einfach gesünderes Essen haben mit weniger Pestiziden, mit mehr Nährstoffen, die gesund sind. Und wenn man das dann sieht und dann ehrlich gesagt auch einfach probiert, also ich habe die unterschiedlichsten Dinge gegessen, ich habe von einer Vertical Farm sozusagen von dem Band einen Salat gepflückt und direkt gegessen, muss man nicht waschen oder sowas, weil da kommen keine Pestizide dran. Und das war der knackigste Salat, den ich je in meinem Leben gegessen habe.
Du hattest auch eine Blindverkostung mit Clean Meat, wie es glaube ich heißt.
In-vitro-Fleisch oder
okay, also wie gesagt, keins, was vom Tier, also im eigentlichen Sinne abstammt, sondern künstlich gezüchtet wurde. Es gab eine Blindverkostung. Hm. Was war das Ergebnis?
Ich konnte keinen Unterschied schmecken.
Was schon erstaunlich ist.
Was wirklich erstaunlich ist und es war auch wieder so eine absurde Geschichte. Man merkt, absurde Geschichten ziehen sich durch mein Leben. Ich war bei einem Startup-Speed-Dating auf dem Weltwirtschaftsforum. Wirklich eine Kombination, hätte ich im Leben nicht dran gedacht, dass ich da jemals lande. Also auch im Weltwirtschaftsforum war nie mein Traum. Ehrlich gesagt, ich wusste auch vorher gar nicht so richtig was darüber. Aber dann wurde ich dann halt eingeladen, habe ich gesagt, ja, mach ich doch mal. Und dann Speed-Dating mit Startups, mit Einhorn-Startups, also Startups, die besonders schnell groß gewachsen sind. Und dann saß ich da mit einer Inderin zusammen und die war so, ich mache hier dieses Laborfleisch, hat sie mir erzählt und so. Und dann hat sie gesagt, so, willst du das mal probieren? Und ich so, ja, auf jeden Fall, klar. Und dann hat sie gesagt, also, alles sehr sicherheitsmäßig. Da hat sie gesagt, ja, ich kann das hier nicht in diesen Sicherheitsbereich reinbringen. Aber wenn du möchtest, treffen wir uns in meinem Hotel, also unten im Gasthof so. Es war schon ein bisschen shady alles, aber es war...
Okay. Und warum darf sie es nicht in den Sicherheitsbereich bringen?
Ey, also Weltwirtschaftsforum musst du dir wirklich so vorstellen, dass...
Okay.
Da ist überall Polizei. Das ist wirklich krass. Du musst, jedes Mal, wenn du da rein möchtest, gehst du durch eine Sicherheitsschleuse. Auch aus einem völlig verständlichen Grund. Also, dieser Ort ist verrückt, ne? Dir läuft so ein Sam Altman entgegen. Der ist mir viermal begegnet oder sowas auf dem Flur. Kein Security oder sonst irgendwas dabei. Und, also, klar, dass sie da relativ vorsichtig sind, wer was mit reinnehmen darf oder auch also irgendwelche Präsidenten oder sowas.
Und Sam Altman ist
der Gründer oder der CEO von OpenAI.
Von OpenAI.
Genau, also genau.
Der,
und also
der Mann.
Ganz viele. Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenfan von ihm, aber das muss jetzt gar kein Thema sein. Okay, aber genau, die sind da einfach sehr, sehr vorsichtig. Und dann bin ich halt zu diesem Hotel gegangen, hab da unten in dem Gasthof dann diese Blindverkostung gemacht, die auch. Also es war schon verrückt, dann kriegt man erstmal so einen Vertrag. Sozusagen das Startup ist jetzt in den USA, die sichern sich ja über alles ab. Dann steht da in dem Vertrag, wenn dir irgendwas passiert oder du stirbst, hast du keine Ansprüche an uns. Kurz überlegt, habe ich gesagt, kann man mal wagen. Hab's unterschrieben und hab's gegessen und muss wirklich sagen, also ich konnte keinen Unterschied schmecken. Und dann hat sie mir natürlich auch noch ein bisschen erklärt, also auch unterm Mikroskop oder bei Analysen oder so, es sind tierische Zellen. Also man muss auch dazu sagen, das wird aus tierischen Zellen gezüchtet, aber man braucht halt keine Tiere mehr halten oder sowas, sondern man braucht halt diese Zellgrundlage und dann kann man das im Labor züchten. Und weil es halt 1:1 das Gleiche ist, kann man da eigentlich auch keinen Unterschied schmecken, was ja total Sinn macht. Und das war schon irgendwie abgefahren, weil ich schon vorher darüber berichtet habe, aber ich kenne auch niemanden, der die Möglichkeit hatte, das mal so zu probieren, ich glaube, der erste In-Vitro-Fleisch-Burger, ich weiß nicht, waren das 150.000 oder vielleicht sogar im Millionenbereich, also war unfassbar teuer. Ja. Und mittlerweile, auch da gibt es dann Fortschritte und sie meinte so, ja, wir kommen jetzt so langsam in die Region, wo wir einen Preis haben wie so Bio-Fleisch. Das heißt, ja, gibt's Fortschritte. Und auch da, Vorteil, du hast halt keine Antibiotika. Weil du hast halt diese ganzen Probleme, die du in der Haltung hast, hast du da nicht. Ja. Und das ist sozusagen, es ist nachhaltiger, du hast jetzt kein Tier, was da irgendwie echt unschön steil irgendwie gehalten werden muss und kriegst aber sozusagen das gleiche Produkt, was auch noch nachhaltiger ist, was aber vielleicht tatsächlich am Ende des Tages gesünder für dich ist, weil da gewisse Dinge nicht gegeben werden müssen.
Es passiert viel da draußen gerade und da ist ja auch vieles dabei, was Hoffnung macht. Über einige dieser Innovationen berichtest du, schreibst du, du bist selber hingegangen, hast es dir angeguckt. In diesem Buch, unsere Zukunft neu denken, Innovationen, die unser Leben besser machen. Jakob, ich danke dir für die Begegnung.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
War wieder mega interessante Einblicke in das, was da draußen so alles passiert.
Aber es ist also mal eine ernste Frage jetzt an dich. Hast du das Gefühl, also ich fand, es war ein tolles Gespräch mit dir an der Stelle auch. Hast du das Gefühl, dass dich das jetzt so ein bisschen optimistischer gestimmt hat, wenn man über sowas spricht?
Weißt du, was es bei mir auslöst? Ich möchte einfach auch all das wissen, was du weißt. Ich möchte Physik verstehen. Ich möchte all diese Bereiche auch entdecken. Also die Neugierde bringe ich mit, aber nicht das Talent, glaube ich.
Das will ich wirklich nicht sagen. Das hat nichts mit Talent zu tun.
Aber ich möchte eigentlich über all das wissen. Ich möchte auch wissen, wie dieser verdammte Laser da in Rumänien funktioniert. Auch ich möchte gerne da sein. Das ist ja Science Fiction in der Gegenwart. Und das ist ja das Tolle. Dieser Blick auf morgen. Ja, zu wissen, was geht da. Was ich nicht möchte, ist auf dieses Windrad klettern.
Okay, das nach der Geschichte verstehe ich das auf jeden Fall.
Würdest du da nochmal raufklettern?
Ja, hundertprozentig. Also ich fand es, in dem Moment fand ich es schlimm. Und ich glaube auch, also dann danach war ich wirklich so ein bisschen so, das machen wir. Also meine große Lehre daraus ist auch immer Sicherheitsequipment am Boden zu prüfen, ganz klar. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Und ehrlich gesagt, ich finde es total schön. Also dass du sagst, Neugier.
Total.
Ist da. Das ist die Grundlage. Und ehrlich gesagt, dann brauchst du auch, es braucht dafür kein Talent. Also wenn, dann brauchst du ein Talent bei der Person, die dir das erklärt, dass es irgendwie verständlich ist.
Danke dir. Und ich sag mal so, es gibt so viele Themen, die hier noch liegen, die wir dann bitte beim nächsten Mal einfach besprechen.
Auf jeden Fall. Du hast meine Nummer, ruf gerne an. Ich komme jederzeit wieder angeradelt.
Sobald die ersten 7 Podcast-Hörer sich melden, wir wollen mehr hören, melde ich mich.
Okay, wir haben eine Aufgabe, meldet euch.
Bis nächste Woche. So, danke dir.
Danke. So Leute, ihr habt es gehört, also ihr müsst jetzt alle mal hier schreiben, dass ihr noch mehr hören wollt. Dann komme ich wieder.
Das sowieso.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Eine der größten Sicherheitslücken aller Zeiten.
Warnstufe auf Rot.
Mit Einfallstoren für Hacker überall auf der Welt.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja, aber ich repariere es wieder.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich, André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web wieder Geschichten aus dem Internet.
In der neuen Staffel geht es um die stillen Helden und Heldinnen der Open Source Community, die dafür sorgen, dass das Internet nicht einfach zusammenbricht.
Und um einen Showdown zwischen einem berühmten Influencer und einer deutschen Kreisstadt.
Als ich das gehört habe, dachte ich, die ticken doch nicht mehr richtig.
Es geht um die Leute, die aus dem Silicon Valley die Weltpolitik aufmischen.
Und wie immer geht es darum, was diese Geschichten über uns erzählen und über die Welt, in der wir leben. Neue Folgen Wild Wild Web
hört ihr ab jetzt jeden Donnerstag
in der ARD Audiothek.